Einen recht guten Abend auch meinerseits. Schön, dass Sie und ihr alle schwäbisch da sind. Der christliche Glaube im Spiegel des Islam ist unser Thema für diese Woche und das kommt nicht von ungefähr. Ich beschäftige mich seit, ja, inzwischen sind 27 Jahren mit dem Islam und bin jedes Jahr, dass ich mich mit dieser Thematik befasse, froher an meinem christlichen Glauben. Der Spiegel, der uns der Islam vorhält, an seinem Glauben, lässt uns die christliche Wahrheit in vollem Licht und in voller Schönheit aufblühen. Das ist meine tiefe Überzeugung und ich hoffe, dass ich davon in dieser Woche etwas vermitteln kann. Als erstes wenden wir uns dem Thema zu, der eine und gleiche Gott. Ich habe das auf der Straße Pakistans oft gehört. Wir glauben doch eh alle an einen Gott und gedacht wurde denselben Gott. Manchmal wurde es auch sogar ausgesprochen. Auch ist das in Deutschland zu hören. Es gibt ja nur einen Gott und wir dienen ihm alle. Wir sind alle seine Kinder sogar, wird manchmal behauptet. Das ist allerdings theologisch gesprochen etwas unqualifiziert daher geredet und wir wollen aber qualifiziert darüber nachdenken heute Abend. Was ist das Selbstverständnis des Islam? Es ist nur ein Gott, der Gott aller biblischen Propheten, die Nabi, die Mahner und die Rasul, die Gesandter, die Gesandten Gottes. Das Selbstverständnis des Islam ist es, dass der Islam die einzig wahre Religion, die es gibt seit Anbeginn der Zeit, seitdem Gott Allah Adam erschaffen hat, gibt es nur die wahre Unterwerfung unter Gott, unter Allah. Und auch die Propheten der Bibel seien Propheten des Islam, ob das Adam, der Noah, Abraham, Hiob, David, Salomon, wer auch immer das sei, bis hin zu Jesus, seien sie alle nach Meinung der Muslime, nach Sicht des Islam, seien das alle Propheten des Islam. Und Christentum und Judentum seien eigentlich nur durch Verfälschungen und Irrtümer am einen wahren Glauben zustande gekommen. Sie seien zwar aus dem gleichen Haus, aus dem gleichen Stock heraus hervorgegangen, aber durch Verirrungen und ja sogar durch Täuschungen und Veränderungen seien sie in die Irre gegangen. Die Frage, glauben wir alle an den gleichen Gott, das hat verschiedene Ebenen. Ist das philosophisch gemeint oder ist das persönlich gemeint? Wenn ich das philosophisch auffasse, dann kann ich natürlich sagen, wenn es einen allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott gibt, dann kann es ja nur einen geben. Sonst wäre er nicht allwissend, allgegenwärtig und allmächtig. Die würden sich in die Quere kommen. Vor allen Dingen, wo es um die Allmacht geht. Die Bekenntnisse und die Theologie überhaupt sind als Abwehr gegen Irrlehren, gegen die sogenannte Häresie, was eigentlich Abspaltung heißt, entwickelt. Wir kennen das schon aus dem Neuen Testament heraus, wo Paulus vom anderen Evangelium spricht. Und wenn jemand selbst mit Engelszungen ein anderes Evangelium reden würde, dann sei er Anathema, dann sei er verflucht. Auf der philosophischen Ebene kann man sagen, ja, es kann nur einen Gott geben, aber auf der persönlichen Ebene ist die Frage, kenne ich oder erkenne ich diesen einen Gott? Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 4, schreibt Paulus, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Das sagt er im Ton des Vorwurfs, als Anschuldigung. Es kann nur einen allmächtigen Gott geben. Die Frage lautet, wie kann ich ihn erkennen? Kann ich ihn kennen? Unser Glaubensbekenntnis, egal in welcher Form das Glaubensbekenntnis gesprochen wird, wir werden kurz drei verschiedene Formen heute Abend zum ersten Artikel anschauen. Die beginnen alle mit einer ganz persönlichen Stellungnahme. Selbst das altrömische Bekenntnis, das vermutlich zwischen 125 und 135 entstanden ist, sagt, ich glaube an Gott, den Vater. Ein Vater gibt es nur in Beziehung. Es wird hier nicht einmal hervorgehoben, das mit der Schöpfung. Es wird gesagt, der Allmächtige. Ich glaube an den Vater, den Allmächtigen. Und dann geht es gleich weiter und an Jesus Christus, seinen Sohn, den einzig Geborenen, unseren Herrn. Es ist ein persönliches Zeugnis. Der allmächtige Gott, der ist mein Vater. Noch eine kleine Notiz zu dem Wort zum Allmächtigen. Das Wort in der Ursprache hat noch eine andere Bedeutung als nur die Allmacht. Es geht um die Allherrschaft. Das ist der Pantokrator, derjenige, der über alles regiert, der Anspruch auf Gehorsam hat als Herrn aller Herren und auch deswegen Herr unserer Welt und unser Herr. Bei uns im christlichen Glauben geht es also zunächst einmal im Glaubensbekenntnis darum, dass Gott für uns ein Vater sein kann. Der Vater im Himmel, der Allherrscher, ist einer, zu dem wir in Beziehung stehen können. In den späteren Bekenntnissen wird dann hervorgehoben, dass dieser allmächtige Allherrscher auch der Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welten sei. Im sogenannten Niceno-Konstantinopolitanum, das ist ein Mund voll, selbst für jemanden, der das berufswegen aussprechen muss, von berufswegen, heißt es, das ist ein Bekenntnis aus dem in der Endform im 5. Jahrhundert, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und dann geht es zum zweiten Artikel über und an den einen Herrn Jesus Christus. Hier wird darauf abgehoben, dass derjenige, den wir als Vater nennen, der ist Allherrscher und Urheber aller Dinge. Nicht nur der erschaffenen Welt, die wir anfassen können, sondern auch der Ursprung aller unsichtbaren Dinge. Wir merken im Neuen Testament, wenn wir zum Beispiel die Wundergeschichten lesen, die Jesus vollbracht hat. Er hat manche Wunder an der Natur vollbracht, die Stillung des Sturmes etwa. Oder er hat Krankheiten geheilt, die Heilung der blutflüssigen Frau als Beispiel. Er hat aber auch nicht nur Toten auferweckt, nicht nur Herr über Leben und Tod, wie den Zachäus als Beispiel, sondern er ist auch derjenige, der über die Geister die Herrschaft hat. Er konnte die unreinen Geister hinaustreiben. Und das war ein Zeichen, dass er die Vollmacht von Gott über die sichtbare und die unsichtbare Welt übertragen bekommen hat. Diese Herrschaft, die Gott hat, den wir als Christen Vater nennen dürfen, diese Herrschaft ist vom Vater dem Sohne übergeben worden. Wir beten das, wenn wir den Philipperhymnus als Psalm beten etwa, dass Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist und dass vor ihm jedes Knie sich beugen wird, ob im Himmel, auf Erden oder unter der Erde. Diese Herrschaft, die Gott eigen ist, glauben wir als Christen, hat er, Jesus Christus, dem Sohne übertragen. Den Schöpfer des Himmels und der Erde, wenn wir den ersten Artikel zum nicänischen Glaubensbekenntnis aus dem Anfang vom 4. Jahrhundert anschauen, da heißt es in der damaligen Zeit, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen oder Pantokrator, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren und an den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes. Für diejenigen, die Latein in der Schule gehabt haben, die können das unten rechts im Bild anschauen und den griechischen Text oben drüber, wo das Wort Pantokrator abgebildet ist. Im Lateinischen ist eine Verschiebung, hat eine Verschiebung stattgefunden. Dieses Allherrschenden ist zum Allmächtigen geworden, wobei der Potente, der Omnipotente, derjenige ist, der die Möglichkeit, das auszuführen. Insofern hat es auch mit Herrschen im Lateinischen etwas zu tun. Wie sieht es mit dem Islam aus? In der Sure 6, Ayah 73, heißt es, er ist es, der die Himmel und die Erde der Wahrheit entsprechend erschaffen hat. Und am Tag, da er sagt, sei und es ist. Sein Wort ist die Wahrheit. Und ihm gehört die Königsherrschaft am Tag, da die Trompete geblasen wird. Er weiß über das Unsichtbare und das Offenbare Bescheid. Und er ist der Weise, der Kenntnis von allem hat. Hier haben wir im Grunde eine Form des frühchristlichen Bekenntnisses, das aber verkürzt ist. Wir finden hier keine Erwähnung davon, dass Gott der Vater wäre. Und in der Tat passt das überhaupt nicht zum islamischen Denken über Gott und wer er ist und wie wir zu ihm stehen bzw. nicht zu ihm stehen. Das andere, er weiß Bescheid über das Unsichtbare und Offenbare. Auch das ist eine leichte Abschwächung. Er hat nicht das Unsichtbare geschaffen, aber er weiß Bescheid. Er ist derjenige, der weise ist und Kenntnis von allem hat. Der den Menschen zu seinem Ebenbild erschuf, obwohl das nicht explizit im Schöpfungsteil unserer christlichen Glaubensbekenntnisse ausgesprochen wird, ist es doch implizit darin enthalten. Der Schöpfer aller Dinge hat als Krone der Schöpfung nach dem biblischen Bericht und vor allen Dingen zu seinem Ebenbild den Menschen geschaffen. Und der Mensch spielt die zentrale Rolle in der Schöpfungsgeschichte. seine Erschaffung, seine Einsamkeit, sein Nicht-Allein-Sein-Wollen, sein Bedürfnis, in Beziehung zu anderen zu stehen, sein Versagen im Erhalten der Beziehung zu Gott, seinen Sündenfall, seine Abwendung von Gott. In der ganzen Schöpfungsgeschichte der ersten drei Kapitel des ersten Buches Mose geht es um den Menschen, den Gott erschaffen hat. Und das ist etwas urbiblisches, jüdisch-christliches, was im Islam nicht so vorhanden ist, dass der Mensch diese hohe Stellung hat, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein und in einer Rolle zu sein, in der er ihn Vater nennen kann. Das heißt, und Gott sprach, lasset uns den Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das ist ein hohes Lied, das dem Menschen gesungen wird, was für eine Herrschaftsmacht er von Gott verliehen bekommt, um über diese Schöpfung, die Gott geschaffen hat, zu herrschen. Im Koran wird zwar auch von der Erschaffung des Menschen durch Gott gesprochen, in Anlehnung auch an das, was in der Bibel berichtet ist, jedoch ganz anders. Etwa in Sure 15 ab Aja 26. Und wir haben den Menschen aus einer Trockenmasse, aus einem gestaltbaren schwarzen Schlamm erschaffen. Und die Dschinn haben wir vorher aus dem Feuer des glühenden Windes erschaffen. Und als dein Herr zu den Engeln sprach, ich werde einen Menschen aus einer Trockenmasse, aus einem gestaltbaren schwarzen Schlamm erschaffen, wenn ich ihn geformt und ihm von meinem Geist eingeblasen habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder, zu den Dschinn gesprochen. Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder, außer Iblis, der weigerte sich, zu denen zu gehören, die sich niederwarfen. Er sprach, o Iblis, was ist mit dir, dass du nicht zu denen gehörst, die sich niederwarfen? Er sagte, ich kann mich unmöglich vor einem Menschen niederwerfen, den du aus einer Trockenmasse, aus einem gestaltbaren schwarzen Schlamm erschaffen hast. Er sprach, dann geh aus ihm, nämlich aus dem Paradies hinaus, du bist ja der Steinigung würdig. Und auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts. Hier ist übrigens nicht die Würde des Menschen der Grund, warum der Iblis oder der Teufel verbannt wird, sondern einfach, weil er Gott nicht gehorcht hat, wo Gott den Dschinn und den Engeln dieses Gebot gegeben hat. Heute Morgen beim Landestreffen von der Pfarrerinnen und Pfarrer Gebetsbund bei uns im Albrecht-Bengelhaus hat Jasse Erik referiert und hat auch über seinen Weg vom Islam zum christlichen Glauben gesprochen, hier und da so kurze Streiflichter aufleuchten lassen. Und er hat etwas gesagt, was zum Beispiel Balkis Scheich auch gesagt hat in ihrem Buch Allah, mein Vater, nämlich, das sei eines von den Schlüsselerlebnissen in seinem Leben gewesen, wo er begriffen hat, er hat einen himmlischen Vater, der seine ganze Verwandtschaft Riesenverwandtschaft, eine wichtige, mächtige Verwandtschaft verloren hat, allein steht, hat das gespürt, nicht nur im Kopf gewusst, dass das sein himmlischer Vater ist, sondern das erlebt. Und das ist der Unterschied jetzt im Rückblick auf das, was wir in der ersten Hälfte angeschaut haben, wenn das man als Quintessenz rausnehmen wollte. Als Christen glauben wir, dass Gott der Vater Jesu Christi ist und dass wir als Kinder Gottes durch die Erlösung in Jesus Christus auch selbst Gott zum Vater haben. Schauen wir auf das Glaubensbekenntnis des Islam, dann gibt es die Shahada, wird sie genannt, auch Tashahud manchmal bezeichnet, bildet die erste von den fünf Säulen des Islam. Und der erste Teil des Glaubensbekenntnisses lautet, es gibt keinen Gott außer Gott. La ilaha illa illah. Es gibt keinen Gott außer Gott. Das ist an sich nicht falsch. Das ist durchaus richtig. Der Name Allah ist kein Personenname. Das ist ein generischer Name für Gott, genauso wie ein Auto, ob das VW oder Daimler oder Fiat ist. Das ist ein Auto, das ist kein Name, sondern eine Bezeichnung. Und es gibt keinen Gott außer Gott. Das ist logisch. Der zweite Satz bringt das Bezeichnende und Definierende des islamischen Glaubens zum Ausdruck. Jeder, der an Gott glaubt, wird wahrscheinlich kein Problem mit dem ersten Satz haben. Es ist kein Gott außer Gott. Aber der zweite Satz, der hat es in sich, Muhammad ist der Gesandte Gottes. Muhammadun Rasulallah. Er ist der Gesandte Gottes. Das steht wörtlich so in Sure 48, Vers 29. Inhaltlich wird es aber an vielen Stellen erwähnt. Ich habe hier einige Stellen aufgeführt. Sie können das auch, können sich die Folien herunterladen, wenn Sie das weiter interessiert. Die Untrennbarkeit Allahs und Mohammeds im Islam ist eine ausgemachte Sache. Innerhalb des Gebildes des Islam kann man nicht von Allah reden, ohne gleichzeitig von Mohammed zu reden. Zu ihm werden wir morgen Abend noch eingehend was hören, wo es um die Person Jesu geht und was für eine Rolle Jesus in unserem Glauben spielt und was für eine Rolle Mohammed im Glauben des Islam spielt. Aber für heute Abend nur ganz kurz, da heißt es in Sure 9, die Buße, Aja 94, Gott wird euer Tun sehen, er und sein Gesandter. Hierauf werdet ihr vor den gebracht werden, der über das, was verborgen und was allgemein bekannt ist, Bescheid weiß. Es reicht also nicht, dass Allah im Himmel auch das Verborgene sieht, sondern Mohammed sieht das auch und spielt eine Rolle beim Gericht. Nicht als Richter, aber er wird in seltsamer Weise hier Gott zur Seite gestellt. Eine Aufkündigung von Seiten Gottes und seines Gesandten an diejenigen von den Heiden, mit denen ihr eine bindende Abmachung eingegangen ist, und dann geht's weiter. Das heißt, wenn Gott ein Bund oder einen Vertrag mit einem Volk aufkündigt, dann wird das durch Mohammed gemacht, durch von Seiten Gottes und seines Gesandten. Eine Aussage von Seiten Gottes und seines Gesandten an die Leute am Tag der großen Wallfahrt, dass Gott und sein Gesandter der Heiden ledig sind, Sura 9, Ayat 3. Diese Aussage von Seiten Gottes ist auch eine Aussage seitens seines Gesandten. In der gleichen Sure, Ayat 59, wären sie, gemeint sind die Ungläubigen, mit dem zufrieden, was Gott und sein Gesandter ihnen gegeben haben, und würden sagen, wir lassen uns an Gott genügen, er wird uns von seiner Huld geben und sein Gesandter. Was Gott und sein Gesandter den Völkern gegeben haben und aus Gottes Huld und aus der Huld des Gesandten. Diejenigen, die dem Gesandten Gottes Ungemach zufügen, haben eine schmerzhafte Strafe zu erwarten. Also das Auflehnen gegen Mohammed ist eine Auflehnung gegen Gott. Die Shahada, die so im Koran als solches nicht vorkommt, geht auf eine Tradition des Propheten Mohammed zurück, eine sogenannte Hadith. Da heißt es, wenn der Diener, nämlich der Diener Gottes, sagt, es gibt keinen Gott außer Gott, dann spricht der erhabene Gott. Meine Engel, mein Diener weiß, dass er keinen anderen Herrn außer mir hat. Ihr seid meine Zeugen, dass ich ihm vergeben habe. Worte des Gesandten an seine Begleiter aus einer Privataudition, die er von Gott bekommen hat. Zentral für das Gottesverständnis des Islam sind zwei Begriffe, Tauhid und Tansi. Ich will Sie nicht langweilen mit irgendwelchen philologischen Dingen, aber man muss ein paar Dinge dazu sagen, dass man versteht, was dahinter steckt. Tauhid kommt von dem Wort, das für eins steht. Ehad, Wahid, Tauhid, alles verwandte Wörter. Und das heißt, Gott ist einer, der in sich vereint ist, konsolidiert, verdichtet zu einem. Es ist nicht so etwas, wie wir aus unserer westlichen Philosophie verstehen, von Lessing her, die Monade zum Beispiel, die alleine für sich steht, sondern das Einen ist eigentlich der Grundgedanke hinter diesem Substantiv, das sich von einem Verb ableitet. Wir haben diese ersten Worte des islamischen Glaubensbekenntnisses gehört. Es gibt keine Hürde oder keinen Gott außer dem einzigen Gott. Und man bezeichnet diese Worte als Worte des Tauhid. Jedes Kind, das in einer muslimischen Familie geboren wird, wird dem Vater auf den Arm gegeben, damit der Vater ins rechte Ohr vom Kind dieses Glaubensbekenntnis als allererste Worte sprechen kann. Das sollen die ersten Worte sein, die dieser frisch geborene Mensch zu Gehör bekommt. Es ist kein Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Der Muslim ist in seinem Leben durch viele solche Dinge geprägt, solche Gebräuche, die an Shahada angeleitet sind oder an verschiedene Vorstellungen, dass die rechte Seite die gute Seite ist, vom guten Engel geleitet, die linke Seite die schlechte Seite, vom bösen Engel in die Verführung geleitet. Und deswegen ist auch, wenn ein Moslem morgens aufsteht, dann steht er nicht einfach auf, sondern der schaut, dass er mit dem rechten Fuß auf den Boden kommt. Auch wir haben die Vorstellung, man kann auf dem falschen Fuß aufstehen, aber wir meinen etwas anderes damit. Das ganze Leben ist geregelt von solchen Vorstellungen, was man wann zu tun hat, in welche Richtung man die Dinge zu verrichten hat und so weiter und so fort. Zum Beispiel auch auf die Toilette gehen. Das muss in einer bestimmten Richtung, beziehungsweise in einer bestimmten Richtung ganz bestimmt nicht geschehen. Sura 112, Al-Ikhlas formuliert, sagt, es ist Gott, ein einziger, das heißt auf Arabisch, Allahu Ahad, er hat weder gezeugt, noch ist er gezeugt worden. Diese Sure nennt man auch Surat At-Tawhid. Hier merken wir, wie das Gottesbekenntnis anfängt, sich noch stärker von dem christlichen Gottesbekenntnis abzuheben, vor allen Dingen morgen Abend, wenn wir zur Person Jesu Christi kommen, werden wir es mit dem Zeugen, gezeugt werden, gebären und so weiter haben. Diese Botschaft ist im Grunde gegen das christliche Bekenntnis gefasst und man kann es nicht anders sagen. Der Islam ist entstanden in der Mitte des 7. Jahrhunderts. Mohammed ist 570 oder 71 geboren. Er hat seine erste Offenbarung in der Höhle Hira, am Berg Hira, im Jahr 610 unserer Zeitrechnung, 622, hat er dann die Hijra vollzogen, die Flucht nach Medina, nach Yathrib. Und 632 ist er gestorben. Zu dieser Zeit hatte die Kirche alle wichtigen Konzile und konziliare Beschlüsse und Bekenntnisse bereits abgefasst. Das Nicenum, das Konstantinopolitanum, das Bekenntnis von Konstantinopel, das von Nicea noch bekräftigt hat. Diese Dinge waren zum Abschluss gekommen und man hatte die ganzen Häresien, vor allen Dingen über die Lehre, wer Jesus Christus ist, hatte man verurteilt mit Synodal-Konziliarbeschlüssen. Und wo der Islam aufkam, dann sind genau die Dinge, die als Irrlehre und Häresie von der orthodoxen, katholischen, rechtgläubigen Kirche verurteilt wurden, sind sie wieder aufgelebt unter dem Schirm des Islam. Die moderne Islamwissenschaft, die kritische moderne Islamwissenschaft, meint gegenwärtig, dass die Ursprünge des Islam eigentlich überhaupt nichts mit den Arabern zu tun hat und ob Mohammed überhaupt gelebt hat, wird auch angezweifelt von vielen. Und es wird stattdessen gesagt, das sind im Grunde die ostsyrischen Christen, die heretisch waren aus Sicht der orthodoxen katholischen Kirche, die Gottessohnschaft Christi nicht in einer Zwei-Naturen-Lehre gesehen haben und die Trinität in der Weise nicht geglaubt haben, wie es die orthodoxen katholischen Christen getan haben. Wie dem auch sei, ich habe große Vorbehalte, diese Theorie einfach so zu übernehmen. Meistens oder bis jetzt, was man nachvollziehen kann in der Geschichte, wenn etwas geschehen ist, waren auch immer wichtige Menschen an der Spitze dieser Entwicklung. Und Mohammed mag ein Ehrentitel sein. Die moderne Koranforschung sagt, das sei eigentlich ein Messias-Titel aus dem Syrischen. Und es gibt auch Münzen, die diese Theorie unterstützen könnten. Aber worum es hier geht, ist, dass auf jeden Fall, auch wenn Mohammed gelebt hat und es eine arabische Entwicklung war, Viele, viele Menschen haben Unterschlupf unter dem Gebilde, unter dem Schirm des Islam, die ehemals heretische Christen gewesen waren. Und der Islam als solches ist eine nachchristliche Religion, auch wenn er den Anspruch erhebt, die seit Anfang der Zeit richtige und wahre Religion zu sein. Geschichtlich gesehen ist es eine nachchristliche Religion und auch eine antichristliche Religion in dem Sinne, dass die Gottessohnschaft Christi geleugnet wird. Diese Lehre von der Tauhid, von der Einheit Allahs hat vier Facetten. Ich habe zu schnell weitergeklickt. Es sind drei Facetten: die Einheit der Herrschaft, die Einheit des Dienstes und die Einheit der Namen und Eigenschaften. Man versucht, die Einheit Gottes, wie ist Gott einer, zu erklären. Gott ist einer, in dem das alle Herrschaft ihm untergeordnet ist. Es ist Einheit des Dienstes, nur ihm darf gedient und angebetet werden. Und dann die vielen Namen Allahs, die es im Koran gibt. Es gibt die 99 schönsten Namen, die seien alle einheitlich und die Eigenschaften alle einheitlich. Es gibt solche künstlerische Darstellungen von den 99 Namen Allahs in Kalligrafie. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oben rechts in der Ecke sieht man Allah und dann die 99 anderen Namen. Ich habe letztes Jahr beim zweiten Abend noch mehr zu dem Thema gesagt. Das können Sie auch auf meinem Blog nochmal anhören, wenn Sie dazu Lust haben. Ich habe nur einige von diesen Namen, die eine ganze Fülle hier aufgeführt. Ob Sie das aus der Entfernung noch alles lesen können, ich greife nur ein paar raus. Al-Hafiz, der Bewahrer, der Erhalter. Oder Al-Alim, der Allwissende. Oder Al-Khaliq, der Schöpfer. Al-Aziz, der Erhabene. Al-Afu, der Vergeber der Sünden. Oder Al-Rashid, der Führunggebende. Die Namen an sich sind alle sehr interessant und schön. Was dabei auffällt, ist, dass an keiner Stelle hier kommt, dass Gott der Liebender wäre. Es gibt zwar einen Namen, der übersetzt wird als lieb, also als freundlich, liebenswürdig oder so, aber nicht der, der liebt. Und das kann keine Eigenschaft von Gott sein, denn Gott steht in keiner Beziehung zu irgendjemand. Ich klicke durch, das können Sie runterladen und anschauen, wenn Sie möchten. Es ist interessant, dass dieser Begriff von der Einheit Gottes, dass der gar nicht so einfach ist in der islamischen Theologie. Man merkt, die ringen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften und Funktionen Gottes und haben deswegen einen Zaun um die Einheit Gottes gebildet und philosophischer Art mit philosophischen Prinzipien, wie sie diese Einheit zu verstehen ist, ist im Grunde nicht einfacher zu verstehen oder erklären wie unsere Lehre von der Trinität. Ein Begriff noch zum Schluss, der Barmherzige. Die erste Sure des Koran, die wir am Freitag im Vergleich zum Vaterunser betrachten werden, hat zum Thema die Barmherzigkeit Gottes in der allerersten Aja. Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, Lob sei Gott, dem Herrn der Welten. Der barmherzige Allah ist aber nicht der liebende Gott der Bibel. Al-Wadud, der Name, den ich vorhin, ohne es zu nennen, angesprochen habe, ist nicht gleich der Gott der Liebe, sondern das ist der liebe Gott, der freundliche, der nette Gott. Dem barmherzigen und gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert. Ich muss aus Zeit wegen da überspringen und komme zum Fazit. Der Gott der Bibel steht in Beziehungen. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eine interne, innige Beziehung. Der Gott der Bibel, Gott sucht den Menschen, weil er ihn zu seinem Ebenbild geschaffen hat und ihn liebt. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Im Grunde ist die ganze Bibel eine Geschichte von Gottes Rufen nach der Menschheit, von Gottes Suchen nach der Menschheit, von Gottes Werben um die Menschheit, von Gottes Liebe zu der Menschheit, von Gottes Opfer für die Menschheit. Gott sucht den Menschen, weil er ihn liebt und ihn zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Er will die Beziehung zu uns. Allahs Barmherzigkeit bezieht sich auf seine gleichmäßige Fürsorge für alle Menschen durch die Schöpfung. Auch darüber haben wir letztes Jahr zu Sure 55 etwas gehört. Da wird 29 Mal in einer Sure gesagt, wollt ihr denn die Barmherzigkeit Gottes leugnen? Aber die Dinge, die aufgeführt sind, haben nur mit den äußeren Umständen des Lebens zu tun. Dass Salzwasser von Süßwasser getrennt ist, dass Bäume wachsen und Getreide und Essen für den Menschen, dass die Sonne scheint und dass es Regen gibt. Nur die Dinge, die jedem Menschen zugleich in gleicher Weise betreffen, auch wie es in der Bibel heißt, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Das ist die Barmherzigkeit Gottes im Koran, nicht die Barmherzigkeit, die die Sünde vergibt, generell, sondern Allahs Vergebung, er ist der Vergebende. Ich habe den 98. Namen Allahs auch vorgetragen. Seine Vergebung ist willkürlich und hat keinen äußeren Grund, sondern ist nur Ausdruck seiner Souveränität. Es gibt an die 15 Stellen im Koran, wo betont wird, man soll Gottes Willen tun, vielleicht wird er gnädig sein. Seine Vergebung ist willkürlich, baut nicht darauf, dass jemand ein Opfer dargebracht hätte und dass es einen Grund für die Vergebung gibt, sondern dass es seiner freien Entscheidung überlassen, ob er vergibt oder nicht. Dem einen wird er vergeben, steht im Koran, dem anderen eben nicht. Tauhid als theologischer Konstrukt ist nicht minder schwierig als Trinität, wo wir als christliche Christenmenschen oder christliche Theologen mit dem Begriff ringen, als bestmögliche Erklärung für das, was wir von Gott wissen oder erkannt haben. Aber diese Schwierigkeit hat auch der Einheitsbegriff des Islam. Wir schließen an der Stelle für heute Abend und machen morgen Abend, so Sie Zeit und Lust haben, mit dem zweiten Artikel, erster Teil im Vergleich oder im Spiegel des Islam. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Offenbarung, die du uns gebracht hast vom Vater, dass du uns hast beten lehren können, Vater unser im Himmel. Wir danken dir, dass du uns zu Kinder Gottes machst und dass wir diese vertraute Beziehung zum himmlischen Vater haben können. Wir danken dir, dass deine Liebe und deine Vergebung nicht willkürlich sind, sondern dass sie allen Menschen gelten, die dein Angebot der Vergebung und des Geliebtseins annehmen. Hilf uns immer wieder, die Dankbarkeit darüber zu verspüren, dass es für ein großes Vorrecht ist, deine Kinder zu sein, von dir geliebt zu sein. In deinem Namen bitten wir. Amen.